Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Schachtalk am Sonntag. Und wir haben heute einen Gast aus der Schweiz. Aber bevor wir den begrüßen, erstmal wie immer ein freundliches Hallo nach Berlin an Jonathan Karlstedt. Hallo, Johnny.
Hallo allerseits. Moin, moin.
Ja, und unser Gast ist Sebastian Bogner, Großmeister, höchste Elo 2619. In jungen Jahren war er zweimal deutscher Jugendmeister und seit 2013 spielt er für die Schweiz, ist dort dreifacher Schweizer Einzelmeister geworden, mehrfach für Deutschland und Schweiz in der Nationalmannschaft gespielt und seit vielen Jahren als Trainer tätig, als Schachtrainer. Ja, herzlich willkommen, Sebastian. Grüß dich.
Hallo zusammen. Hi. Hi Michael. Hi Johnny.
Ja, wir haben selten Gäste aus der Schweiz. Ich glaube, die letzte war die Lena Georgescu. Das ist aber auch schon 2 oder 3 Jahre her. Deswegen freue ich mich auch ein bisschen über die Schweizer Schachszene zu erfahren. Aber wir haben ja hier auch, neben dem, dass wir über die Gäste sprechen wollen, eine Chronistenpflicht für aktuelle Themen. Und heute ist die Schach-Bundesliga zu Ende gegangen. Ich nehme an, also mit dem deutschen Meister SC Firnheim, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Und ich nehme an, du hast es auch verfolgt, weil du hast ja auch eine Bundesliga-Karriere hinter dir oder noch am Laufen. Erzähl mal.
Das ist richtig. Ich habe sehr lange Zeit in der Bundesliga gespielt, für verschiedene Vereine. Mein letzter Verein war zum Bayern München, deswegen habe ich auch jetzt heute wieder verfolgt, die Meisterschaft und habe geschaut, wie Bayern München spielt. Aber die Mannschaft hat sich mittlerweile sehr verändert. Also ich spiele jetzt, glaube ich, seit 3 Jahren etwa nicht mehr. Und ja, davor habe ich eigentlich regelmäßig gespielt mit dem Nico zusammen, der eben auch in der Nationalmannschaft spielt in der Schweiz. Und aber ich verfolge es nach wie vor und habe auch heute reingeschaut. Und ja, herzlichen Glückwunsch an SC Firnheim, die heute auch wieder souverän gewonnen haben, habe ich gesehen.
Ja, und Johnny, ich zeige dir hier mal das Bild, was mir die Marina geschickt hat von der Mannschaft des SC Firnheim. Du warst ja live in Berlin und vielleicht kannst du den Talk mit ein paar Eindrücken vor Ort ergänzen.
Ja, also das war natürlich eine beeindruckende Kulisse im Willy-Brandt-Haus, wie man auf dem Bild sieht, sozusagen unter der Ägide Beidner von Willy-Brandt dort gespielt wurde, was übrigens also eine beeindruckend schöne Statue ist. Und ein Teil hat unten im ersten Stock gespielt. Da gab es auch gleichzeitig eine Ausstellung zu gesellschaftspolitischen Themen. Und natürlich wurde auch draußen jeden Tag gegen irgendwas demonstriert. Also es war auch ein schönes Berliner Flair, sag ich mal, mit dabei. Und im ersten Stock gab es dann eine Kommentierung, die von Robert Rabjäger geleitet wurde. Und am Freitag war dort Peter Leko zu Gast. Am Samstag habe ich ein bisschen mit kommentiert. Und im fünften Stock, in einem zusätzlichen Saal, haben dann die Top-Teams gespielt. Also Firnheim und Baden-Baden haben immer oben gespielt. Und es war unglaublich viel los, viele Zuschauer. Also als wir da kommentierten am Samstag, waren da bestimmt 70, 80 Leute allein bei der Kommentierung mit dabei zu Spitzenzeiten. Und es war ein großes Schachfest, was die Schachfreunde Berlin da wieder auf die Beine gestellt haben. Ja, und man muss am Ende natürlich sagen, Firnheim absolut souverän, dominant. Haben sie das durchgezogen.
Sebastian, ich zeige hier nochmal das Bild. Es gab in unserer Facebook-Gruppe den einen oder anderen Kommentar, ja, schade, dass kein deutscher Spieler dabei ist. Stimmt nicht ganz, weil Dennis Wagner und Dinara Wagner, aber ansonsten ist es ja eine handverlesene internationale Truppe. Andererseits aber nicht nur gekauft, in Anführungszeichen, sondern homogen gewachsen steht da. Wie würdest du Firnheim einschätzen, wenn du es vergleichst mit anderen Bundesliga-Vereinen in Sachen, ich sag mal, Identifikation, Jugendarbeit und so weiter?
Dazu muss ich sagen, ich kenne SC Firnheim nicht so gut, wobei ich natürlich schon auch gegen die gespielt habe, weil es ist ja auch in Baden-Württemberg, also nicht unweit davon, wo ich früher öfter gespielt habe, wo ich auch wohnhaft war. Wen ich sehr gut kenne von Firnheim ist Ilja Zagatski, ihn kenne ich ein bisschen. Er hat auch, glaube ich, für die Mannschaft gespielt, aber jetzt mittlerweile kommt er, glaube ich, gar nicht mehr in Einsatz. Das heißt, auch da sieht man eigentlich, wie der Verein gewachsen ist und immer stärker wurde. Und ich glaube, das zeichnet auch ein bisschen die Bundesliga aus, dass immer mehr Sponsoren gefunden werden und dass die Vereine Spitzenspieler ans Brett bringen. Und dadurch ist es natürlich eine extrem starke Liga geworden. Das hat sich schon in den letzten Jahren massiv verändert, weil immer Baden-Baden hat eigentlich gewonnen, weil die natürlich die besten Spieler hatten sozusagen. Aber jetzt ist es eigentlich, ja, dadurch, dass der Spielerpool nochmal enorm sich verändert hat oder ausgeweitet hat, ist es jetzt eigentlich ja sehr, sehr spannend mittlerweile. Ist gar nicht klar, wer jetzt die Liga gewinnt. Ich weiß nicht, Firnheim hat überhaupt einen Punkt abgegeben diese Saison oder gar keinen Punkt abgegeben, ne?
Wir haben total durchgezogen. Eine kleine Korrektur. Ich glaube, Ilja spielt inzwischen nicht mehr für Firnheim. Wir haben auch noch die Kommentierung. Ja. Der spielt für Bensheim. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach Firnheim sozusagen nur mit anderen Mitteln ist oder ob das wirklich, ich kenne mich da in der Schachregion nicht aus, ob das so ein Baden-Baden-Deizisau-Konstrukt ist oder ja, auf jeden Fall ist er für Firnheim nur noch als, oder in Anführungsstrichen, nur noch als Kommentator aktiv.
Ah, okay. Ich dachte nämlich, er wäre jetzt dabei, weil er auf dem Bild war. Aber
ja, er hat die Live-Kommentierung mitgemacht. Also Firnheim, das ist natürlich großartig. Er sorgt stets für eine Live-Internet-Übertragung. Angelika Volkova war dort vor Ort, hat da mitgemacht und natürlich dann eben Ilja und hatte dann am Samstag Peter Liko auch als Gastkommentator. Ja, und das war seine Funktion vor Ort.
Hm. Es gibt einen Rückzug aus der Liga, die Schachfreunde Wolfhagen, die ja im Wesentlichen aus ukrainischen Spielern bestanden oder ich glaube nur aus ukrainischen Spielern. Ja, der Stefan Martin von Firnheim hat es auch so ein bisschen kritisiert und hat gefordert, dass man ein System in der Bundesliga einführt, was die Vereine verpflichtet, mehr Jugendarbeit zu machen, mehr regionale Identifikation. Ist natürlich schwierig, weil es wurde ja schon mal versucht mit so einem Punktesystem, ne, was dann vor Gericht gekippt ist. Sebastian, hast du diese Bemühungen damals mitbekommen? Da hat der Kirchweih dagegen geklagt. Und wie siehst du irgendwie eine Möglichkeit, dass die Liga sich da rechtlich selber reguliert und sich selber zur Jugendarbeit verpflichtet? Macht das überhaupt Sinn?
Also ich habe es mitbekommen, weil wir haben eigentlich jährlich bei FC Bayern München, gab es immer vor der Bundesliga-Start, gab es immer so eine Zusammenkunft, da hat man sich getroffen mit den Spielern und er hat eigentlich immer so die wichtigsten, Punkte, die sich verändert haben oder wenn sich das Team verändert hat, hat er dann vorgestellt und da war eigentlich auch einer dieser Punkte mit dabei, dass die versuchen quasi die Bundesliga zu verändern. Ich denke, das ist schon ein allgemeines Problem, aber das Problem war eigentlich immer schon da, sage ich mal. Das war auch schon früher in der Bundesliga, dass quasi einzelne Sponsoren auftauchen, quasi Mannschaft für ein paar Jahre finanzieren und dann eben wieder quasi einen Rückzieher machen. Deswegen auch dann dieser Aufruf, dass man quasi ja Jugendarbeit quasi daran koppelt. Aber ich dachte sogar, dass dieses Punktesystem sogar übernommen wurde von einzelnen Vereinen. Oder zumindest hat mir, wenn ich es richtig weiß, dass der Jörg auch das auch mit vorangetrieben hat. Aber Bayern hat natürlich auch eine sehr große Jugendabteilung und ist auch ein sehr, sehr großer Verein. Deswegen war da weniger das Problem. Aber ich glaube, der Wunsch von den Vereinen ist einfach ein anderer, weil die einfach diese Privatsponsoren haben. Aus Spielersicht wäre es natürlich schöner, wenn natürlich, sage ich mal, die Jugend mehr profitieren könnte von diesem ganzen Sponsoring. Das, denke ich, wäre definitiv eine gute Sache, wenn man da Dinge ändern könnte, weil man sieht ja auch in anderen Ländern, dass die dann versuchen, einen Jugendbrett oder ein Frauenbrett zumindest zu fixieren, damit eben da ein bisschen eine Veränderung kommt. Ja. Das wäre zu diskutieren. Ja.
Gut, also wir können es hier an der Stelle nicht lösen. Johnny, noch ein Wort zur Bundesliga oder sonst springen wir in den Lebenslauf
von Sebastian. Das ist ein schmerzhafter Punkt für mich, weil damals, als das alles diskutiert wurde, war ich noch Trainer beim SV Werder Bremen und war in jeder dieser Sitzungen, wo das besprochen wurde, der Schachbundesliga mit dabei und musste mich das also alles über mich ergehen lassen. Also dieses Gremium der Schachbundesliga ist ein sehr auf Bürokratie sozusagen fokussiertes Gremium, welches wirklich jeden Punkt bis ins letzte Detail totreiten kann. Und dass man dann gegen jemanden wie den, der dort bei Kirchweih alles macht, so einen Gerichtsprozess verliert, ist natürlich besonders bitter, weil das an sich auch kein ganz einfacher Charakter ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich musste mir von dem dann auch in der Zeit anhören lassen, dass schon der Anwalt, der die Sache der Vereine vertreten würde, ein Rassist sei, weil der ja diese Anti-Ausländer-Regel in Anführungsstrichen verteidigen würde und so. Also wenn man gegen so jemanden einen Gerichtsprozess verliert, weiß ich auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Wie dem auch sei, das ist natürlich zu, also ich meine, in anderen Sportarten gibt es das auch und es ist auch gut, dass man das nicht nach Nationalität ausrichten darf, das ergibt ja absolut Sinn. aber dass man sagt, dass so eine gewisse Ausbildungsstruktur geben muss und Öffentlichkeitsarbeit auch. Aus meiner Sicht ist der springende Punkt, in den meisten anderen Profiligern liegen, lohnt es sich, in der ersten Liga zu sein. Also wenn du Basketball spielst oder Fußball spielst, dann ist das finanziell erstmal eine feine Sache, Fußball-Bundesliga spielen zu können, weil du bekommst die entsprechenden Fernsehgelder, Werbegelder und was weiß ich. In der Schachbundesliga ist das einfach ein finanzieller Husarenritt. Und solange sich das nicht ändert, wird man solche Themen immer wieder haben.
Gut, ich würde sagen, das lassen wir so stehen. Nicht ärgern, Johnny. Ja.
Nee, alles gut. Bleiben. Ich tue mein Bestes.
Sebastian, schau mal, ich habe hier ein Bild ausgegraben von dir auf teleschach.de vom legendären, leider inzwischen verstorbenen Gerhard Hund. Das war die Zeit, wo du in der Jugend ziemlich erfolgreich warst in Deutschland, ne?
Das ist richtig, ja. Das war in der U10, das weiß ich noch gut. Kann mich noch gut erinnern daran, ja.
Ja, war das damals auch schon in Willingen immer, die deutschen Jugendmeisterschaften?
Ja, also die erste, wo ich gespielt habe, war in Überlingen. Und dann war es eigentlich jedes Jahr, war es, glaube ich, in Willingen. Also ich glaube, einmal noch in Winterberg. Aber sonst war es, glaube ich, wirklich ausschließlich in Willingen. Und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen natürlich daran. Erstens, dass ich natürlich am Anfang auch recht erfolgreich war. Aber zweitens, diese Dimension, sage ich mal, von diesem Turnier als quasi junger Spieler dahin zu kommen mit diesem Unmengen an Leuten und dann dieses Rahmenprogramm, was da dahinter steckt, das war schon sehr prägend für mich eigentlich als damals als jugendlicher Spieler. Ja.
Seid ihr euch da eigentlich über den Weg gelaufen? Weil ihr seid ja beinahe derselbe Jahrgang, 90 und 91.
Ich hatte nie ansatzweise das Talent von Sebastian. Also als er da deutsche Jugendmeisterschaften gespielt hat, habe ich in der Qualifikation für die Hamburger Jugendeinzelmeisterschaft bin ich mit 3 aus 7 gescheitert und solche Sachen. Also ich war da, hat sich bis heute nicht geändert. Ich bin da schachlich einfach nicht auf Augenhöhe gewesen. Deswegen zweimal ich habe das neulich mal erzählt, als Steve da war, habe ich mich ja zweimal qualifiziert für deutsche Jugendeinzelmeisterschaften. Aber ich bin mit 10ers im Verein. Also ich habe da keinen Stich gesehen.
Und du bist ja dann, Sebastian, 2013 von Deutschland zur Schweiz gewechselt. Also es gibt ja auch da manchmal Fälle, wo es Ärger mit dem Verband gab. Ich denke an Georg Meyer, der nach Uruguay gewechselt ist. War das bei dir auch damals der Grund? Oder ich weiß es wirklich nicht. Oder was war da die Ursache? Ja. Das ist keine Fangfrage.
Ich glaube generell damals, oder ich glaube auch heute, ich weiß nicht, ob es mittlerweile so viel besser ist. Man hört immer nur irgendwie schlechte Sachen über den Verband. Auch heute noch, also wenn man zumindest die Medien konsumiert, bei Chesspace und so, hört man immer wieder, dass es da rumort. Aber ich denke damals, was ein Hauptproblem war, dass es halt sehr wenig Unterstützung gab von Seiten des Deutschen Schachbunds. Und ich habe ja auch recht intensiv damals auch mit dem Roman Vidorniak trainiert, der jetzt mit dem Sinterhof sehr erfolgreich ist. Wie gesagt, es gab halt sehr, sehr wenig Fördermittel und Förderung von Seiten des Deutschen Schachbunds. Es war eher so ein bisschen, und dadurch ist es mir nicht schwer gefallen, als ich dann in die Schweiz ausgewandert bin, aus beruflichen Gründen, dass ich dann auch den Verband wechsle. Das war für mich eigentlich relativ klare Sache, weil ich überhaupt nicht zufrieden war mit dem Deutschen Schachbund, ja, an der Stelle, ja.
Ja, aber bei der Schweiz, also können Sie mir jetzt nicht vorstellen, dass da so eine super finanzielle Förderung existiert? Oder war da besser oder machen die mehr Kaderförderung als Deutschland?
Ja, ich glaube, mittlerweile hat sich schon etwas verbessert in Deutschland, vor allem gerade mit den mit der Prinzengruppe damals oder die dann auch nochmal gezielt gefördert worden ist. Also sie haben jetzt schon, denke ich, Programme entwickelt, die besser sind wie damals. Aber jetzt bezüglich auf die Schweiz, ich würde schon sagen, dass in einzelnen Bereichen ist es besser, aber es gibt natürlich da auch Verbesserungsmöglichkeiten. Ich bin selber auch im Verband tätig als Spielervertreter und also sie versuchen schon, die Spieler zu unterstützen, aber auch da ist es natürlich, in der Schweiz würde ich sagen, ist nicht unbedingt viel besser als jetzt in Deutschland, das würde ich auch nicht sagen. Aber für mich war und für meinen Trainer damals war klar, Deutschland war halt überhaupt keine Option mehr, weil es einfach so schlecht war quasi und so unzufrieden war mit dem Verband. Und deshalb war klar, dass ich damals wechsle. Und ja, ich habe da natürlich auch gute Möglichkeiten gehabt, in der Mannschaft zu spielen und wurde auch dann finanziell auch unterstützt vom Verband. Also es war schon besser als jetzt in Deutschland damals, ja.
Ja, dann lass uns über deinen Trainer sprechen. Ich habe hier ein Bild vom Deutschen Schachbund, Roman Vidoniak. Der hat jetzt, ist jetzt irgendwie in aller Munde plötzlich, ne? Dadurch, dass er der Trainer von Sindarov war, aber auch vorher schon Top-Leute trainiert hat, dich auch.
Ja.
Erzähl mal, was macht ihn so besonders? Also, ich habe den Arne Schiri-Podcast bei New Chess gehört. Der hat gesagt, naja, der Vidoniak macht eigentlich auch nichts anderes, als Stellungen zu zeigen und die dann lösen zu lassen. Aber was ist so das Besondere an ihm?
Ja, also ich habe natürlich eine längere Historie mit ihm, weil er hat mich eigentlich ausgebildet damals. Ich weiß gar nicht, wann wir begonnen haben zu trainieren und wie alt ich da war. Wüsste ich gar nicht mehr. Ich war vielleicht ja 11, 12, würde ich sagen. Und damals habe ich dann sehr intensiv mit ihm trainiert und er ist auch auf die Turniere mitgegangen damals. Und ja, wir hatten sehr gutes Verhältnis. Und ja, er ist natürlich auch sehr, sehr amüsant, sage ich mal. Er hat immer sehr gute Geschichten auf Lager, was auch immer die Stimmung natürlich für die Stimmung gut ist und was natürlich auch wichtig ist. Also er hat nicht nur diese Trainerfähigkeiten quasi, aber er ist auch vom Charakter her unterhaltsam und kann einen gut motivieren. Ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig. Das gehört eben auch als Trainer dazu, dass man das kann. Und das ist sicherlich eine seiner Stärken.
Johnny, du bist auch IM, du bist auch amüsant und hast Geschichten auf Lager. Warum bist du kein Weltmeisterschaftskandidatentrainer?
Klar, das ist eine sehr facettenreiche Frage. Also gut, ich führe ein bisschen aus. Also im Grunde genommen meine wirklich ambitionierte Trainertätigkeit ist ja damit geändert, als es bei mir diese Katastrophe gab 2018 mit dem Deutschen Schachbund und der Frauennationalmannschaft. Bis dahin würde ich sagen, war ich nicht so schlecht unterwegs als Trainer und war erst 27, beziehungsweise bin dann 28 geworden. Und mit dieser Geschichte war sozusagen für mich klar, so dieses Hardcore-Leistungstraining, das werde ich nicht mehr weitermachen, wenn das das Ergebnis davon ist. Ob ich dann je so ein Niveau erreicht hätte von Roman, ich vermute, dazu hätte mir vielleicht die Disziplin gefehlt oder vielleicht auch das schachliche Wissen oder die ja auch fundierte Ausbildung, die er erhalten hat in der Ukraine als Trainer. Ich hatte in meinem Leben selber vielleicht 20, 30 Schachstunden und er hat da also sozusagen auf Universitätslevel Schachtraining studiert. Wir werden es nie herausfinden.
Ja.
Ja, das
Aber
hätte ich jetzt
Sebastian.
auch noch ergänzt. Genau, ich glaube,
Ja,
der
gerne.
Unterschied ist nochmal auch beim Roman. Genau, er hat ja, also in der Ukraine ist ja möglich, Schach zu studieren, oder? Das
Ja.
ist schon nochmal ein ganz anderer Stellenwert dort. Und ich glaube, er hat halt sehr viele auch Bücher von Russland oder damals, die es auch gar nicht eben übersetzt waren, hat er halt schon von Anfang an gesammelt. Und das macht es, glaube ich, auch aus, dass er halt sehr, sehr viele Übungen und Systeme, Techniken quasi übernommen hat von diesen sowjetischen Trainern und ja, mit denen kann er natürlich dann punkten, sage ich mal, mit Systematik und sehr guten ausgewählten Aufgaben.
Und du bist jetzt doch hauptberuflich auch mehr oder weniger Schachtrainer, ne? Mit einer eigenen Schachschule. Und auch ich habe ein Interview von dir gelesen auf der Homepage des Schweizerischen Schachbundes vor ein paar Wochen, wo geschrieben wird, dass du, Moment, ich hab's hier, Jugendschach Science City, da bist du irgendwie beschäftigt. Erzähl mal so ein bisschen über deine Trainertätigkeiten gerne.
Genau, also ich bin schon länger Trainer. Genau, also ich unterrichte vor allem Privatschüler. Das ist so mein Hauptzweig. Aber ich habe auch vom ASK Rethi, das ist ein Club in Zürich, bei dem leite ich eigentlich die Jugendabteilung. Und wir haben eben Kurse an der ETH in Zürich. Und da bieten wir eben für Einsteiger, Fortgeschrittene und Kurse an, die regelmäßig stattfinden. Plus eben haben wir noch eine Fördergruppe, die wir auch dort ja, unterhalten, sage ich mal. Und ja, wir haben insgesamt recht viele Schüler, 30, 40 Schüler nur allein im Jugendprogramm. Dann habe ich noch meine Einzelschüler und ich arbeite eben noch auch mit den Schulschachprofis zusammen. Also wir haben da auch eine Kooperation. Ich mache Kurse für ihn. Und ja, also es ist in der Schweiz ist tatsächlich so, dass im Raum Zürich gibt es sehr viele Schachschulen, was wahrscheinlich eher etwas ungewöhnlich erscheint. Aber es gibt tatsächlich, glaube ich, um die drei, vier Schachschulen um den Zürichsee herum, wo quasi dann ja, sehr, sehr viele Jugendliche Schachtraining nehmen oder halt Kinder auch Schach angeleitet wird. Und ja, da ist wirklich eine hohe Nachfrage. Ich denke vor allem halt auch durch die Pandemie damals und durch die Netflix-Serie oder Damen Gambit. Und ja, da ist wirklich eine große Nachfrage, weil ich habe eben auch selber Wirtschaft studiert und habe eine pädagogische Ausbildung gemacht bei der PH Zürich. Aber jetzt dadurch, dass ich so viel Nachfrage habe an Schachunterricht, habe ich mich jetzt wirklich völlig auf Schachtrainer quasi fokussiert, kann man sagen, ja.
Ich glaube übrigens, dass wir, du hast gerade erzählt von den ganzen Kooperationen und was es da in der Schweiz und in deinem Wirkungsbereich alles für Möglichkeiten gibt. Ich habe jetzt ein Interview mit Vidonia gelesen, es kommt, glaube ich, vielleicht sogar auch in der nächsten Ausgabe, dass er durchaus bereit ist, zu sagen, man baut in Deutschland eine Akademie auf, wo Trainer nach seiner Methode ausgebildet werden. Und diese Trainer dann wiederum in Deutschland sozusagen für die Talentförderung und so weiter zuständig sind. Und jetzt haben wir ja mit Richard Lutz, ich meine, wir verhalten uns natürlich komplett neutral, aber wir haben ja mit Richard Lutz jetzt einen Kandidaten, der A sozusagen aus Unternehmensstrukturen kommt, der gute Verbindungen hat, aber der auch aus dem Leistungsschach in der Jugendzeit kommt. Und ich denke, sollte er gewählt werden, ist das eine historische Chance, vielleicht genau diese Verbindung zwischen zwei Menschen, die eigentlich sozusagen relativ ähnlich denken, zu nutzen, um so eine Vision von Roman dann wirklich mal Wirklichkeit werden zu lassen. Klar, wir haben diese Jusupov-Akademie, die ist extrem erfolgreich im Jugendbereich, aber ich glaube, jemanden wie Roman zu haben und diese ganzen Leonardo Costas und Bessus und ich werde ganz viele vergessen, aufzufangen und wirklich zu sagen, so jetzt hier nicht 2,55 oder 2,6, sondern wir versuchen Weltspitze. Das könnte und ist hoffentlich eine einmalige Chance, die genutzt wird in Deutschland.
Sebastian, wie ist es bei dir? Gehst du bewusst so in Richtung Breitenschach, weil da einfach auch die Nachfrage groß ist? Oder würdest du so einen Großmeister, der bei dir anklopft und sagt, komm, jetzt sei mal mein Sekundant bei Weig an See oder so, würdest du wahrscheinlich auch machen mit Handkuss, oder?
Ja, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn jetzt natürlich jemand einen Sekundant sucht. Könnte ich mir auch vorstellen, habe ich aber tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe eigentlich wirklich eher so meine eigenen Schüler aufgebaut, sage ich mal. Aber es ist schon eher mehr Richtung Breitensport. Also in der Schweiz ist es halt sehr schwierig, quasi in die Spitze. Also ich versuche, ich habe einen IM, habe ich schon ausgebildet, der ist IM geworden, was schon ein Riesenerfolg ist. Aber so bis zum GM zu pushen, ist natürlich generell eine große Herausforderung. Und ich sag mal, heutzutage gibt es natürlich sehr viel Ablenkung. Deswegen ist es natürlich toll, wenn man dann viele Jugendliche ausbilden kann und dann natürlich, vielleicht werden dann einige Großmeister. Also in Deutschland ist das natürlich momentan sehr erfolgreich. Da gibt es jetzt sehr, sehr viele starke Jugendliche, die auch bis zum Großmeistertitel immer wieder schaffen. Aber in der Schweiz ist das sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, das ist auch gesellschaftlich einer der Gründe, weil halt die Schule einen viel höheren Stellenwert hat, habe ich zumindest den Eindruck, als oder auch ein viel höheres Pensum hat als in Deutschland. Ist sicherlich einer der Ziele. Also ich versuche schon, die Stärkeren zu trainieren, sage ich mal, aber dass dann quasi aus diesen Stärkeren wirklich dann bis zum IM, bis zum GM kommt, das ist schon sehr, sehr selten. Also muss man sagen, ja.
Aber das ist ja nicht nur das Einzige, wenn du Breitenschach machst. Wir hatten jetzt ja gerade unser VIP-Programm in Berlin im Hotel Adlon. Und von Richard Lutz habe ich ja schon erzählt, aber es war auch ein DAX, jemand aus dem Vorstand eines DAX-Konzerns mit dabei, der unglaublich eindrucksvoll, wie ich finde, erzählt hat, was ihm Schach alles bringt. Ja. Im Leben, in der Konzentration, wenn sozusagen alles um ihn herum chaotisch ist, wie er es schafft, dank des Schachsports dort wieder oder das, was er aus dem Schach gelernt hat, dort wieder Struktur reinzubringen. Und du wirst vielleicht nicht aus jedem zweiten Großmeister machen, aber vielleicht werden ja genauso viele Leute wie bei dir Großmeister werden, irgendwann Geschäftsführer, Vorstände von wichtigen Firmen. Und wenn die dann eine positive Assoziation zum Schach haben, kann das ja auch nur gut sein. Also es ist nicht immer nur der Spitzensport, sondern auch der Skillsets für andere Bereiche.
Ja, sehr, sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Sehe ich auch so. Also ich sehe vor allem halt im Jugendbereich, sehe ich natürlich auch viele, die dann eben sich nicht konzentrieren können. Und denen tut das natürlich auch sehr gut. Das merkt man definitiv, ja. Weil Schach hat natürlich wirklich so eine Art, wo man wie so eine Wissenschaft aneignen kann. Aber zusätzlich hat es halt noch so einen Spielfaktor, dass man quasi dass sie quasi auch spielerisch das lernen können oder auch, was ich auch sehr sehe, ist halt mit Sieg und Niederlage umgehen, quasi mit Misserfolg umgehen, frühzeitig. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig oder was sie da frühzeitig lernen, was sie halt, sage ich mal, bei anderen Dingen vielleicht nicht so erleben, weil es ist halt wirklich dann auch gegen anderen spielen, so dieses Zweikampfverhalten. Also man sieht das schon sehr. Also ich denke auch, dass es viele verschiedene Bereiche eben trainiert oder dass man da genau Vorteile hat. Oder eben, wenn jemand zum Beispiel Schach spielt, es gibt ja auch, ich glaube, einer von OpenAI, der hat doch jetzt auch, das gibt es auch einen bekannten Fall, der auch Schach gespielt hat und dann mega erfolgreich war und dann hat er eben auch, mir ist jetzt so der Name, fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, aber der hat dann auch.
Von DeepMind, ne? Der
DeepMind, ja genau, von DeepMind, ja genau. Ja. Der hat, glaube ich, auch 2200 Elo und hat dann irgendwann nicht mehr Schach gespielt, aber ist jetzt mega erfolgreich geworden und der hat aber auch noch Schach quasi im Hinterkopf und fördert das jetzt, oder? Das ist eben das Gute, ja. Dass man dann so auch wieder mehr Leute halt zum Schach bringt. Ich glaube, das ist sowieso immer ein Erfolg. Desto mehr Leute quasi Schach spielen, umso besser für die Schach-Community.
Ja, dann blende ich mal den Richard Lutz ein. Johnny, du hast das angesprochen. Sebastian, diese ganzen Fähigkeiten, von denen du gerade gesprochen hast, befähigen die einen auch, ein guter Präsident des Deutschen Schachbundes zu sein? Das ist ja jetzt die große Frage, weil Richard Lutz hat sich beworben. Jetzt sagen die einen oder anderen Kritiker, naja, er ist bei der Deutschen Bahn rausgeflogen. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass es sicherlich auch nicht ganz einfach ist, so ein Konzern mit über 300.000 Mitarbeitern, der einen jahrzehntelangen Investitionsstau hatte und mit strukturellen Problemen zu kämpfen hat, den zu führen. Aber seine Kritiker sagen, ja, er ist gescheitert. Wie sind die Perspektiven dann für ihn als Präsident des Schachbundes? Wie würdest du das einschätzen? Du kennst ihn wahrscheinlich nicht persönlich, aber ist es gut, jemanden aus der Wirtschaft sozusagen zu haben? Oder ist es klüger, so einen zu nehmen, der, ich sag mal, aus den Verbandsstrukturen kommt? Wie ist es in der Schweiz eigentlich?
Ja, also erstmal für die Schweiz ist es auch eigentlich, dass die meistens aus der Wirtschaft kommen, aber schon einen Schachbezug haben, üblicherweise. Aber es sind schon meistens auch Personen, die halt, ja, sage ich mal, normal arbeiten und aber einen Schachbezug haben, aber nicht super aktiv sind im Schach, würde ich sagen. Aber sie haben einfach Interesse, quasi zu einem Verband zu leiten, das voranzutreiben. Ich denke, jemand mit so einem quasi Erfahrungsschatz kann eigentlich nur ein Vorteil sein für einen Verband, hätte ich gesagt, der quasi schon mal so Konzernstrukturen erlebt hat, wie jetzt bei der Deutschen Bahn oder ich glaube, der solche Herausforderungen schon quasi hinter sich hat, der ist sicherlich eine Hilfe beim Deutschen Schachbund. Aber klar, es braucht vielleicht auch ein bisschen Know-how im Schachbereich, wie ist das aufgebaut, was sind vor allem die Ziele vom Verband. Aber ich denke, da kriegt er vielleicht auch Unterstützung. Also ich denke, er ist ja nicht komplett alleine. Aber ich denke, so ein Erfahrungsschatz wie jetzt der Herr Richard Lutz ist aus meiner Sicht keine schlechte Wahl. Ja. Vor allem, was auch Johnny dann vorhin gesagt hat, mit dieser Vision quasi was aufzubauen, ist das sicherlich spannend.
Er ist ja bisher auch der Einzige, der seine Kandidatur bekannt gegeben hat, ne? Johnny, du kennst ihn persönlich, ne? Hast du mit ihm gesprochen auch oder nur indirekt?
Ja, also ich kenne ihn schon von vielen gemeinsamen Treffen. Das erste Mal so wirklich, also mein Vater hat mir mal zwei Partien, die kommen aus demselben Bezirk. Und mein Vater hat gegen ihn in der Jugend gespielt. Also sozusagen, da war immer schon, dass mein Vater, wenn er in der Tagesschau oder so kam, gegen den habe ich mal in der Jugend gespielt. Und das erste Mal getroffen habe ich ihn dann beim Erfurter Frauenschachfestival 2017, wo ich im Orga-Team war und er einer der Unterstützer, wo er sich zwei Tage Zeit genommen hat, simultan gegen Kostenjuk gespielt hat und meines Wissens nach hat die Bahn damals auch unterstützt. Und wir hatten gestern ein sehr, sehr langes Abendessen mit ihm in Berlin. Er wohnt in Berlin und ist dann bei uns dazugestoßen und Ich kann natürlich, ich fahre auch viel Bahn und ich kann verstehen, dass man da sagt, okay, so ganz optimal ist das alles nicht mit den Verspätungen, aber die Kritik zu sagen, ja, also jetzt die Züge kommen zu spät und zu sagen, er ist jetzt daran schuld. Ich meine, der Mann hat sich, ich weiß nicht, 10 Jahre lang oder so an der Spitze dieses Konzerns gehalten und hat offensichtlich einen riesigen Erfahrungsschatz und nur weil selber der eigene Zug jetzt ein paar Mal zu spät kommt, ihm die Fähigkeiten, also Ich kann nur aus meiner Erfahrung mit den Gesprächen mit ihm sagen, es ist ein großartiger Typ, extrem reflektiert, mit unglaublich viel Fachwissen offensichtlich. Und das, was Sebastian sagte, man darf nicht vergessen, er hat früher Jugend-Europameisterschaften gespielt. Der ist, also der war in der Förderkompanie da der Bundeswehr und so weiter. Das heißt, der bringt alles mit. Ich fände es wieder gar nicht schlecht, wenn es noch einen Kandidaten gäbe, weil das ist sozusagen Demokratie, dass man sagt, also die Leute sollen auch eine Auswahl haben. Aber aus meiner persönlichen Sicht, ist das eine historische Chance, jemanden zu haben, der weiß, wie man Strukturen aufbaut, der Schach liebt und der gleichzeitig aber auch nicht davon abhängig ist. Der Mann hat alles geschafft, was man erreichen kann im Berufsleben. Der muss niemandem mehr was beweisen, der muss nicht mehr, der braucht das für sein Ego nicht mehr. Der macht das, weil er Schach cool findet und das würde unserem Verband, glaube ich, ganz gut tun.
Schön gesagt, wie immer. Und dann springen wir wieder von Sebastian zum Aktuellen und jetzt wieder zurück zu Sebastian. Ich habe hier ein Buch von dir. Das ist dein einziges Buch, glaube ich, was du geschrieben hast, ne, bisher.
Ja, richtig. Das hängt damit zusammen, dass ich natürlich in der Pandemie hatte ich mehr Zeit und dann konnte ich so ein Buch verfassen. Es hat mehr damit zu tun, weil es ist wirklich sehr, sehr aufwendig, so ein Buch zu schreiben. Und das ist einer der Gründe, wieso es nur eins gibt, ja.
Ja, kleines Lexikon der Schachstrategie. Wie ist es aufgebaut? Also tatsächlich von A bis Z so ein Lexikon oder was war die Idee?
Ja, also ich habe mir einfach überlegt, okay, wenn ich ein Buch schreibe, dann will ich eigentlich was beschreiben, was quasi noch nicht so auf dem Markt gibt. Und deswegen dachte ich, dass so Strategie ist ein schwieriges Thema, weil es gibt halt nicht immer so, ja, wie jetzt bei einer Taktik, einfach eine Lösung. Strategie ist so ein bisschen, was nicht so Greifbares, sage ich mal. Und deswegen habe ich mich mal daran getraut und wollte sowas für Kinder, für auch Jugendliche, Erwachsene was schreiben, was relativ wenig Text beinhaltet und einfach so die wichtigsten strategischen Bausteine im Schach zusammenfasst. Das war so der Grundgedanke.
Kannst du mal ein Beispiel machen?
Zum Beispiel im Buch ist es so aufgebaut, dass es gibt drei Farben. Das ist blau, gelb und rot. Das heißt, ich habe die auch nochmal nach Schwierigkeitsgrad sortiert. Das heißt zum Beispiel, einer ist zum Beispiel Eselsohr. Oder das ist so ein strategischer Begriff, Eselsohr. Was heißt Eselsohr, wenn ich zum Beispiel H6 oder A6 spiele und dann quasi ein Luftloch mache und gleichzeitig eben, dass der Läufer quasi da Platz hat, oder? Das wäre zum Beispiel so was Strategisches. Genau, und dann habe ich das kategorisiert, diese Begriffe. Und dann nach Schwierigkeitsgrad im Prinzip gestaffelt. Ja, so versucht einzuschätzen. Natürlich schwierig ist auch immer die eine Ansichtssache, aber ich habe mal versucht, mich da das so festzulegen. Genau.
Okay, für welche Spielstärke ungefähr ist das? Das ist ja immer so die Frage bei Schachbüchern, ne? Passt das für mich oder nicht?
Ja, das ist gut. Ich würde sagen für Anfänger, also so zwischen 0 und 1600, so würde ich sagen.
Ja. Ich würde noch ein bisschen höher gehen. Also 0, ja, also sozusagen, dass das wirklich für jeden ist, der auch einsteigt, würde ich sagen, ja. Aber ich wundere mich manchmal, welche Basics bei vielen einfach noch fehlen. Okay. Und da finde ich sowas immer super zu sagen. Vielleicht kennen die Leute 30%, 40%, 50% der Sachen, die da drinstehen. Ist okay, aber die anderen 50% sind ja auch wichtig. Deswegen würde ich da schon zumindest mal bis 1800 hochgehen. Also wir haben das Buch auch. Das ist richtig gut geworden. Leider, also ich weiß nicht, ich frage jetzt keine Verkaufszahlen ab. Das Problem am Allgemeinen ist natürlich, Eröffnungsbücher gehen immer super. Obwohl Eröffnungen jetzt gerade für die Gruppe überhaupt nicht so entscheidend sind. Und das wirkliche Gold, wie solche Bücher, die geht immer ein bisschen schwer, weil die Leute denken, ja, wann habe ich das denn mal? Bei einer Eröffnung weißt du, kannst du beim nächsten Turnier spielen.
Ja, es ist generell schwierig, glaube ich, mit Büchern. Genau, ich denke auch, gewisse Themen gehen halt sehr, sehr gut. Und ich glaube, bei so Büchern hängt es halt auch sehr stark ab, wie man Werbung macht, vielleicht spezifisch. Ich weiß jetzt nicht, was gut ist. Also viel verkauft worden ist es jetzt nicht insgesamt. Aber ich habe jetzt hier in der Schweiz, habe ich jetzt ein Schulschachprojekt und wir haben jetzt quasi alle Bücher, haben wir noch abgekauft, die der Verlag noch hat. Das heißt, wir setzen das jetzt halt dann bei den Schulschachprofis ein, im Unterricht an den Schulen. Und nehmen das dann halt als Lehrmittel. Das heißt, ich weiß dann gar nicht mehr, ob es das dann auf dem Markt noch gibt, also nachher. Weil wir kaufen quasi alle Exemplare, kaufen jetzt quasi vom Verlag ab. Ja, aber ich denke, generell ist immer schwierig mit so Büchern, weil genau das ist der Punkt. Also finanziell muss ich sagen, lohnt sich das überhaupt nicht. Also ich verdiene fast quasi nichts an dem Buch. Deswegen ist es schon ein Riesenaufwand für das, dass man dann eigentlich nachher, dass eigentlich nur der Verlag eigentlich dran was verdient. Oder ich weiß nicht, wie viel der Verlag daran verdient, aber sicher viel mehr, als ich an diesem Buch verdient habe. Ja.
Aber Johnny, dein Einwurf gerade wegen Eröffnungen, das interessiert mich schon, weil Sebastian, in der Vorbereitung habe ich ein Interview von dir mit Niklas Huschenbeet gesehen und da war irgendwie die Frage, wie man sich im Schach verbessert und so. Ich glaube, in Thailand war das, wo ihr euch getroffen habt, da habe ich auch ein Bild. Und da hast du gesagt, ja, du würdest empfehlen, mit Eröffnungen anzufangen. Das hat mich gewundert, weil normalerweise sagt man doch Mittelspiele, Endspiele, Taktiken. Gut, Taktiken hast du auch gesagt, aber du hast Eröffnungen empfohlen für den Anfang. Bleibst du dabei oder habe ich dich da falsch verstanden?
Also primär wichtig ist natürlich die Taktik, oder dass man da diese Taktikaufgaben viel macht, oder dass man quasi die Muster drin hat. Aber ich glaube, für so einen schnellen Erfolg kann Eröffnungen kann schon noch gut sein, weil ich habe auch viele Spieler, die spielen halt so ein bisschen auf chess.com, die spielen aber gar keine Turniere. Und die sind so noch sehr eröffnungsinteressiert, weil sie natürlich gewisse Tricks kennen wollen oder wie können sie möglichst schnell gewinnen. Ich glaube, für solche Spieler ist es schon noch interessant, so am Anfang ein paar Sachen zu wissen. Aber es sind natürlich auch meistens taktische Tricks natürlich. Aber ich denke, da hilft es auf jeden Fall, wenn man Eröffnung ein bisschen Ahnung hat. Aber ich denke...
Ja, also ich kann mal einhaken. Ja, okay. Sag nochmal fertig erstmal.
Okay. Aber grundsätzlich würde ich sagen, das Wichtigste, was meine Erfahrung zeigt, ist eigentlich schon, dass man quasi kontinuierlich an quasi Puzzles arbeitet und diese macht. Natürlich, wenn man natürlich dann Eröffnungen, Tricks, sag ich mal, lernt, ist natürlich nicht so langfristig gedacht, das ist schon klar. Aber ich denke, für einen frühen Erfolg kann das schon sehr hilfreich sein, wenn man gewisse Eröffnungen kennt am Anfang. Das Problem ist aber, dass die meisten Spieler sich es eben gar nicht merken können. Das heißt, nur so ein Grundverständnis bei den Öffnungen ist halt wichtig. Zentrum besetzen, solche Dinge. Oder Figuren raus, relativ schnell Rochade, so diese Grundprinzipien. Das gehört für mich halt zu den Öffnungen dazu. So, deswegen fand ich das noch wichtig. Plus die Taktik und dann später mache ich dann auch relativ schnell Bauernendspiele. So, ja, das sind so die Kernthemen so am Anfang. Aber Johnny kann gerne ergänzen, wenn er...
Ja, also mein Einwand war folgendes. Ich fand das nämlich sehr interessant, wie du das formuliert hast. Du hast gesagt, die Leute wollen Eröffnung. Und aus meiner Erfahrung im Schachtraining ist, dass es eine große Lücke zwischen dem gibt, was die Leute wollen und was sie bräuchten, um sich zu verbessern. Manchmal steht sich das auch diametral gegenüber. Deswegen fand ich das sehr interessant, dass du das so formuliert hast, weil da würde ich dir 100% zustimmen. Die Leute wollen alle Eröffnung machen. Das ist das, was ich gerade meinte, wegen des Buches. Und absolut, ne, Eröffnungsprinzipien müssen auch ganz am Anfang sein, weil sonst gehen die ja unter und mal so einen soliden Aufbau auch. Aber so machen das ja viele, sage ich jetzt mal 15, 16, 1700 da nicht, sondern die kaufen sich Gawain Jones, Königsfinish 1 und Königsfinish 2, 800 Seiten, so, ja. Aber halt im 20. wird halt der Springer eingestellt. So, das meine ich mehr, um es mal ein bisschen überspitzt zu sagen.
Das ist natürlich richtig, das stimmt. Viele kaufen sich dann so einen ganzen Kurs, der eigentlich für Großmeister ist oder IM-Stärke oder FM-Stärke und das stimmt, das ist natürlich nicht zielführend und sind natürlich auch viel zu viele Varianten. Ja. Aber das, davon halte ich auch nicht viel, dass man diese Varianten wie bei Chessable einfach nur auswendig lernt. Davon halte ich auch eigentlich nicht so viel. Ja, muss ich auch sagen. Aber das machen natürlich viele, oder? Weil sie denken, damit haben sie relativ schnell Erfolg.
Was hältst du denn von diesem Chessamy-Kurs hier? Top 10 praktische Endspiele von Großmeister Sebastian Bogner.
Wenn du mich fragst, ich finde den super, der ist, glaube ich, auch in meiner Zeit bei Chessamy, also der war, ich glaube, du hast ihn in Hamburg wahrscheinlich bei Ilja gedreht, oder?
Ja, hier in Hamburg, ja, ich habe in Hamburg
gemacht. Also bei mir hat es nicht gedreht, also bei mir haben da Posikin und Collarsen so gedreht. Ich benutze den selber. Ich habe den. Ich habe mir den runtergeladen und die Beispiele und die Videos und so, das nutze ich alles. Ich finde den klasse. Gibt es auch nochmal, glaube ich, als Springer-Endspiele oder irgendwie, also es gibt da nochmal so einen zweiten Top-Ten-Kurs von dir. Nutze ich, habe ich alles an meinem.
Ich habe Top 10 Bauern-Endspiele, Top 10 Springer-Endspiele, Damen-Endspiele, Läufer-Endspiele und Turm-Endspiele. Ich habe, glaube ich, alle gemacht. Ja. Mittlerweile.
Ja, inzwischen kriege ich die leider nicht mehr kostenlos.
Ja.
Ja. Aber für welches Level? Für welches Level ist das? Weil, wenn Johnny damit trainiert, dann ist es schon anspruchsvoll, oder?
Ich glaube, ich habe beides ein bisschen. Ich habe ich habe ein bisschen versucht, glaube ich, gemischt. Also manche sind vielleicht ein bisschen leichter und manche sind natürlich auch von Partien, von Großmeisterpartien, die dann natürlich auch wieder schwieriger sind. Aber ich denke, vor allem für Trainingszweck ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man mal da so eine Übersicht hat, was sind vielleicht so die wichtigsten Top-10-Endspiele. Und ich denke, da kann man schon viel lernen. Ja? Also ich halte die Kurse auch für sehr, sehr interessant. Ja.
Hier übrigens unser Chess-Tiger-Store-Mitarbeiter hat gerade was geschrieben, etwas, was wir häufig an Ständen oder auch im Laden sagen, wenn die Leute sagen, ja, ich habe aber schon so viele Bücher oder in dem Fall Kurse oder so zu Hause. Dann machen wir oder erzähle ich immer, dass meine Frau kauft sich immer so Stoff zum Nähen. Und auf der Verpackung steht, Stoff kaufen und Nähen sind zwei unterschiedliche Hobbys. Und dasselbe gilt auch für Schachbücher. Also Schachbücher kaufen und sie lesen zwei komplett. Das eine ist das Kaufen, ist das eine Hobby und das Lesen ist das andere Hobby. Und so ist es, glaube ich, bei vielen Schachbüchern auch. Fand ich sehr gut, dass Thomas das hier gerade mal geschrieben hat.
Ja. Das kann ich nur bestätigen. Das kann ich nur bestätigen. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die sehr viele Schachbücher haben, aber wenig davon gelesen haben.
Ich finde dann immer, ja, okay, das stimmt, aber das inspiriert ja irgendwie trotzdem. Ne? Also man sagt ja auch von den Polgar-Schwestern, dass die das ganze Zimmer mit Schachpostern, Schachrätseln, Schachbüchern und so voll hatten, ne? Und auch dadurch, dass sie halt immer dem Schach ausgesetzt waren, halt diesen Bezug hatten. Und wenn ich hier eine Schachbibliothek habe und lauter Schachbücher, ja, okay, vielleicht lese ich sie nicht alle, aber trotzdem ist es ja Ausdruck meiner Schachleidenschaft irgendwie, ne? Also ich finde es gar nicht so schlimm. Klar, wenn man sich verbessern will, sollte man es lesen. Aber
oder so auch das Kopfkissen legen, das geht auch. Funktioniert fast genauso.
Ich glaube, es gibt auch keine andere Wissenschaft, die so viele Bücher hat, auch wie Schach. Das ist, glaube ich, also, ich meine, wer hat so viele Bücher wie im Schach? Also, wo gibt es das überhaupt? Ja. Habe ich mich mal gefragt. Ich glaube, das ist schon auch sehr einmalig, dass so viele, es gibt einfach auch sehr, sehr viele Bücher im Schach. Darf man auch nicht vergessen.
Ja, es gibt ja auch immer die Diskussion, ob die Schachbücher heute schlechter sind oder besser als früher. Was würdest du da sagen, Sebastian?
Das ist schwierig zu sagen. Gut, heute sind sie sicherlich korrekter, weil man halt diese Engine zur Verfügung hat. Ich habe viel auch vom Dorezky gemacht und da sind natürlich schon einige Fehler. Oder ich habe so Studien, ich sag mal Studienhefte, die Studien sind sehr gut, aber es sind schon noch einige Fehler da drin. Und ich glaube, dadurch wurde die Qualität einfach besser. Ob sie jetzt an sich vom Material besser sind, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall sind schon mal weniger Fehler heutzutage. Das würde ich schon sagen, dass man heute mit dem Computer, sage ich mal, diese Fehler ausmerzen kann. Ob es jetzt generell besser ist, ist philosophische Frage vielleicht.
Ja, man müsste auch erstmal besser definieren, ne? Also was bedeutet, also man kann, konnte früher sicherlich einen viel größeren Informationssprung mit Hilfe eines Buches machen. Also die Informationen, die in diesem Buch drin standen, bekam man nirgendwo anders her. Vielleicht Partiebeispiel, das ist ja heute alles nicht mehr so. Die ganzen Informationen kriegt man auch überall anders her. Das bedeutet, aus meiner Sicht müssen die Autoren inzwischen viel mehr leisten, um ein gutes Buch zu machen. Weil es gibt einige Verlage, die machen das wie früher, einfach Computervarianten, keine Kommentare des Autors. Das ist natürlich Mist, das kann ich auch mit der Leertaste, kriege ich das auch hin. Aber wenn andererseits wieder, also zum Beispiel Navara schreibt riesige Bücher, also Bücher von Navara gibt es von vor 30 Jahren, so gute Bücher gibt es einfach nicht. Also wenn sich der Autor Mühe gibt, dann glaube ich schon, dass es inzwischen auch wirklich fantastische Bücher gibt. Und die Grandmaster Preparation Serie von Agard oder irgendwie sowas. Solche tollen Bücher gab es, denke ich, früher nicht.
Okay, kleiner Themawechsel. Du bist auch auf Twitch aktiv, ne? Unter dem Namen GM Dynamicus. 5.479 Follower, sagt mein Screenshot, aber ich sehe hier nicht nur Schach.
Ja, was ist da los? Skandal.
Ich spiele nicht nur Schach, das stimmt. Ab und zu game ich auch noch ein bisschen und zeige das auf dem Stream. Aber ich glaube, das Streaming war so bei mir, vor allem in der Pandemie, habe ich sehr viel gestreamt damals. Und jetzt ist es mittlerweile schon deutlich weniger. Oder wenn ich jetzt Turniere spiele, dann streame ich eben auch meine Turniere. Oder wie man sieht, habe ich in Menorca gespielt und dann versuche ich dann meine Partien dort zu zeigen.
Ja. Ist Twitch auf Schach noch so groß? Ich habe ein YouTube-Video gesehen von dem Arthur Snikesons, das ist so ein Großmeister, und der meinte, ja, Twitch auf Schach ist im Prinzip tot. Die Leute gucken es gar nicht mehr so viel. hat ein paar Gründe genannt, zum Beispiel, dass man nicht anhalten kann, anders als bei YouTube, und dass Werbung am Anfang kommt und so weiter. Ist das auch dein Eindruck?
Nein, mein Eindruck ist eigentlich weniger. Also ich glaube, es funktioniert schon. Ich denke einfach, dass es einfach insgesamt sehr viele kleine Channel gibt und mehr nur ganz wenig Channels, sage ich mal, haben halt sehr, sehr viele Zuschauer. Ich glaube, das ist der Riesenunterschied. Wenn jetzt so ein Nakamura quasi oder Hikaru Nakamura, wenn der streamt, dann schauen halt alle bei ihm zu. Oder wenn chess.com ein Event hat, schauen halt alle da rein, und dann ist es schwierig, quasi viele Zuschauer für seinen Channel zu finden. Das ist einfach generell nicht so einfach. Also es ist halt, also für manche funktioniert das, die schaffen immer zu wachsen, aber muss halt auch sehr, sehr viel Zeit und Energie reinstecken. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es jetzt nicht tot, würde ich jetzt überhaupt nicht sagen. Aber ich glaube, es ist einfach schwieriger, weil man halt immer mehr quasi Content bieten muss, ausgeklügelt quasi überlegen muss, was interessiert die Leute, man muss ein Programm machen. Das heißt, es ist sehr, sehr zeitintensiv, da wirklich ein gutes Programm zu machen, vor allem wenn man halt noch berufstätig ist oder Familie hat, dann ist es sehr, sehr schwierig, da noch, sage ich mal, so viel Zeit und Energie reinzustecken. Und ich glaube, dann kann man auch nicht zuschauen. Ich glaube, man muss auch andere Synergien nutzen, irgendwie Social Media vielleicht noch pushen und so weiter und so fort. Ich glaube, der Niklas, der streamt ja auch zum Beispiel. Also es gibt ja einige, die da streamen. Aber ich glaube, die haben jetzt eigentlich nicht so einen riesen Viewership, sage ich mal. Aber ich habe jetzt gesehen, wenn zum Beispiel der Rasmus Warne, wenn der streamt, der hat dann schon so 200, 300 Zuschauer, was ich dann schon sehr, sehr viel finde. Also der hat es irgendwie schon geschafft, da so eine Community aufzubauen. Wahrscheinlich ist er recht bekannt jetzt auch. Und also bei dem habe ich das Gefühl, läuft das schon nicht so schlecht. Also der schafft da schon zwischen 200 und 300 Zuschauer. Und das finde ich dann schon recht beeindruckend. Also vor allem im Title Tuesday macht er das immer wieder, habe ich gesehen. Also es geht schon, das will ich damit sagen.
Ja, man muss halt, wie du sagst, es ist eine Frage der Kontinuität. Ne? Einmal was raushauen, das reicht nicht auf Social Media. Es ist so schön, der Algorithmus muss dich küssen, und der küsst dich halt nur, wenn du ihn immer wieder fütterst.
Genau, das heißt, du musst immer wieder Content und auf allen Kanälen am besten sein, richtig. Sonst ist es sehr, sehr schwierig, das aufzubauen.
Ja. Gerade hast du Menorca erwähnt. Wie sieht es so bei dir mit Turnieren aus? Irgendwann hast du auch mal gegen Magnus Carlsen gespielt, habe ich gelesen. War das so dein Highlight bisher, oder?
Ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass das mein Highlight war. Es ist schon sehr lang her, dass ich gegen ihn gespielt habe. Ich habe 2005 gegen ihn gespielt, also wirklich sehr, sehr lang her. Das war damals in Gaustal in Norwegen, wo wir beide noch jung waren. Er war schon GM, ich war nur IM, sage ich jetzt mal. Das war jetzt nicht so das Highlight damals. Man wusste schon, dass er sehr, sehr gut werden würde, dass er jetzt natürlich so gut wird und so dominiert, hätte man natürlich damals auch nicht gedacht. Aber ich würde sagen, ja, also das Highlight für mich war jetzt sicherlich, dass ich halt World Cup spielen konnte. Ich habe jetzt im November habe ich World Cup gespielt, und auch im 2022 habe ich auch World Cup gespielt. Das waren schon so ein bisschen die Highlights für mich, dass ich da mitspielen konnte, mich qualifiziert habe. Und klar, dann auch Schweizer Meister wurde jetzt zweimal hintereinander. Das waren sicherlich so einer der Highlights, in den letzten Jahren.
Genau. Hier habe ich ein Bild. Wann war das? Und,
Das war 2024. 2024 war das.
Das war dein zweiter von drei deutschen Schweizer Meistertiteln.
Genau. Ne? Genau, richtig. Das war der, genau, richtig. Das war das zweite Mal, genau. Man muss aber dazu sagen, ich war natürlich nicht immer berechtigt, Schweizer Meister zu werden, sonst hätte ich vielleicht schon ein, zwei mehr Titel gehabt. Das heißt, zu Beginn war ich gar nicht berechtigt, Schweizer Meister zu werden.
Wieso? Weil du deutscher Staatsbürger halt bist, oder?
Genau, weil ich deutscher Staatsbürger bin, genau. Und die haben dann eine spezielle Regelung damals gehabt, dass man mitspielen kann, aber man konnte halt dann quasi nicht den Titel gewinnen. Das war immer recht speziell, ehrlich gesagt. Aber ja, sie haben es jetzt wieder angepasst, aber damals konnte ich halt den Titel nicht gewinnen. Und aber das war ja einer meiner größten Erfolge sicherlich, ja.
Dann habe ich noch ein Bild. Das war das Team der Schweizer Nationalmannschaft, Männer und Frauen, vor der EM 2025, glaube ich, ne?
Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, das war beim Metropa Cup. Und zwar war das In Deutschland? Wo hat der nochmal stattgefunden? Ich überlege gerade.
Johnny, was soll das?
Wo hat der nochmal
Nee, ich
stattgefunden?
überlege gerade, ob Bernd das organisiert hat damals. War das da irgendwo in Thüringen?
Ja, es war in Thüringen, ja. Es war bei Erfurt in der Nähe, aber nicht in Erfurt.
Apolda schreibt hier
Apolda, ja,
Rüdiger.
es war in
Apolda.
Apolda. Es war in Apolda, ja, genau. Es war in Apolda. Das heißt, das Bild ist entstanden in Apolda, genau, bei Metropa Cup. Und da haben wir auch damals sehr gut gespielt. Wir sind Zweiter geworden. Aber gegen die Deutschen haben wir keine Chance gehabt. Die sind, glaube ich, mit allen gekommen, außer mit dem Vincent. Und da hatten wir natürlich keine Chance. Also, aber das war ein erfolgreicher Metropa Cup für uns, ja.
Da ist
Aber
die
es ist nicht
Alex.
die Mannschaft, die sonst auch bei Olympiade und Teameuropameisterschaft normalerweise spielt. Also der Yannick Pelletier spielt normalerweise noch. Und sonst fehlt noch der Limin Peng, genau. Die wären quasi noch so als Ergänzung vom Team, ja.
Das ist so ein eingeschweizerischer Chinese, ne?
Ja, oder Ukrainer war der doch mal, oder
Er
nicht?
ist eigentlich Ukrainer, genau, er ist Ukrainer, genau.
Li Minpeng ist Ukrainer.
Er ist Ukrainer, aber seine Eltern sind natürlich Chinesen,
Ja.
Also
Ich
das
habe
ist
gegen den
schwierig.
in Hasloch gespielt. Ich dachte, da sei dann noch Ukrainer gewesen.
Ja, das kann gut sein, ja. Also er ist noch nicht so lange, er ist jetzt, glaube ich, 4 Jahre in der Schweiz. Genau, also das ist noch nicht so lang, aber er spielt überall Turniere, also den sieht man sicherlich mal auf irgendeinem Turnier. Ich habe jetzt gerade vor kurzem geschaut, er hat letztes Jahr, sage und schreibe, 205 klassische Partien gespielt.
Uff,
Also das ist
schlecht.
sehr, sehr viel.
Aber es ist ein cooler
Deswegen.
Typ, war mein Gefühl. Also der war irgendwie nett und interessiert. Mir war der sympathisch.
Ja, ich komme sehr gut mit ihm aus, ja, muss ich auch sagen. Ja. Es ist immer lustig mit ihm. Ja, macht Spaß, macht Spaß. Also wir Nationalmannschaft spielen, wir haben sehr gutes Klima im Team und ja, meistens gehen so ein bisschen die gleichen Leute, wobei momentan ist nicht ganz klar, wer der Fünfte ist. Und aber es ist immer sehr, sehr spannend, die Events, und es macht Spaß. Natürlich ist es schwierig für uns, weit vorne zu landen. Da sind wir einfach ein bisschen zu schwach dafür. Aber ja, wir versuchen immer mal einer der Top-Teams zu ärgern. Das ist so unser Hauptziel.
Wie ist es bei den Damen? Da habt ihr ja mit der Alexandra Kostenjuk eine sehr, sehr starke Spielerin, die für die Schweiz aufläuft.
Ja, die Damen sind sehr, sehr stark. Die Damen, die spielen eigentlich Top 10 mit. Also die sind jetzt extrem stark. Genau, die Kostenjuk spielt, Alexandra spielt. Dann haben wir noch eine aus Israel, ich glaube, die Shatil Orr, die ist auch sehr stark, Nachwuchskraft. Und dann die zwei Ukrainerinnen, Hirzlova, Sofia und Manko, Maria, auch sehr stark. Und dann halt noch die Lena, oder? Lena Georgescu, die auch schon hier im Call war. Genau, also ja, also die Frauen sind extrem stark, also da die können vorne mitspielen, die haben es ein bisschen besser da. Also da ist spannend, ja, was die machen.
Was mich noch interessiert, der Viktor Kortschnoi war doch auch in seinen letzten Jahren, oder ich weiß gar nicht, wie lange das war, war er für die Schweiz spielberechtigt. Hast du den mal irgendwie getroffen live?
Also Viktor Kortschnoi hat gespielt, genau, bis in den letzten Jahren. Ich habe ihn eigentlich nur einmal getroffen. Und zwar, also es war ein bisschen so vor meiner Zeit. Aber als ich dann in die Schweiz gekommen bin, war immer so ein Rapid-Turnier. Es war so ein Rapid-Turnier in Pfäffikon, Sedan Plaza. Und da gab es recht hohe Preise und da sind irgendwie Großmeister aus der ganzen Welt eingeflogen, um dieses Rapid- und Blitz-Turnier zu spielen. Und damals habe ich auch gegen Fedosejew gespielt. Erinnere ich mich gerade.
Ein
Und
anderer
damals war
Donjak.
der, genau, Wojtoniak-Schüler, genau, richtig. Wieder Wojtoniak-Schüler. Und dort hat eben der Kortschnoi mitgespielt, oder? Und damals habe ich ihn dann getroffen. Aber ich habe ihn ein bisschen unter kuriosen Umständen getroffen, weil er hat irgendwie die erste Runde verloren und wer hätte dann an seinem Brett gesessen, oder? An die nächste Runde. Und er hat sich wieder an das gleiche Brett gesetzt, weil er gedacht hat, er spielt jetzt an diesem Brett fix wahrscheinlich. So habe ich ihn eigentlich kennengelernt, dass er quasi dann am falschen Brett saß und ja, dann so haben wir uns da damals kennengelernt. Aber ich habe eigentlich nie die Gelegenheit gehabt, gegen ihn zu spielen oder ja, jetzt großartig mit ihm zu reden. Leider, leider, weil er ist ja wirklich ein fantastischer Spieler gewesen.
Ja. Wenn man über das schweizerische Schach spricht, muss man natürlich auch über das Turnier schlechthin sprechen, nämlich das Schachfestival in Biel. Das ist ja sowas wie, ich sag mal, wie bei uns, ja, vielleicht nicht wie bei uns Krenke oder Dortmund oder so, aber schon wahrscheinlich das bedeutendste Turnier, oder?
Ja, das ist mit, sage ich mal, mit der Schweizer Meisterschaft eigentlich so das wichtigste, traditionsreichste Turnier, sage ich mal. Es gibt schon sehr, sehr lange das Spiel und hat natürlich immer ein riesen Rahmenprogramm, ist auch ein sehr langes Turnier, geht über 14 Tage und hat wirklich extrem viele Turniere, also sehr viel Angebot und sie machen auch immer wieder was Neues. Ich habe auch schon öfter mitgespielt, habe auch schon im geschlossenen Großmeisterturnier gespielt, damals gegen diese ganze Nachwuchselite wie der Abdu Satterov, der jetzt irgendwie Nummer 3 der Welt ist, also Nummer 4 der Welt ist. Und ja, das war ist schon immer ein sehr cooles Turnier. Also und jetzt machen sie, glaube ich, mit diesem Freestyle, also mit diesem Triathlon, haben sie dort so ein Hauptevent und sie laden immer wieder neue Leute ein. Und das ist ja sehr, 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 sehr gutes Turnier. Also was ein bisschen schade ist in der Schweiz, ist, dass es eigentlich zwei sehr gute Turniere gibt. Das ist die Schweizer Einzelmeisterschaft und das Biel. Und die überschneiden sich aber immer vom Datum, weil irgendwie immer das auf diesen Sommer fällt, auf diese Ferientage quasi, wo alle frei haben. Und ja, und dann ist das leider sehr, sehr also oft auf dem gleichen Datum und dann kann man nicht beide Turniere spielen, was schade ist.
Ja, ich habe hier noch ein Bild. Ich finde es lustig, weil das sind irgendwie die gleichen Leute teilweise, die bei Grenke auch tätig sind, ne? Also links hier der Ufuk Tuncer, der die DGT-Übertragung macht und ja auch ein Schweizer Nachwuchstalent trainiert, die Christina Jordan. Dann ist der Arne Kähler von Chessbase und die zweite von rechts, die Angelika Walkova, die ja auch dieses Jahr nicht, da war sie beim Kandidatenturnier, aber letztes Jahr bei Krenke war. Also man bedient sich dann schon wieder immer bei den großen Turnieren teilweise der gleichen Leute aus der Szene, ne, die dann da
Das
als
stimmt, ja.
Dienstleister tätig sind.
Der Arthur Nijssen ist auch oben, ja, war, glaube ich, Kommentator. Ja, die Schachwelt ist klein, das ist natürlich so, ja. Und klar, Live-Übertragung muss natürlich auch jemand machen und dann wird natürlich Expertise geholt.
Ja.
Ja.
So, ich gucke gerade noch mal auf meinen Zettel, da steht Gukesh versus Sindarov. Ja, vielleicht kann man dich das auch mal fragen. Nach dem Kandidatenturnier haben jetzt viele gesagt, naja, der Sindarov, der wird ja jetzt wohl auch Weltmeister und den Gukesh besiegen. Matthias Blübaum hat in einem Interview gemeint, ja, er gibt dem Sindarov nur in Anführungszeichen 55%, weil der Gukesh wird alles wieder dran setzen, um wieder in seine Form zu bekommen. Wie ist für dich die Punkte oder die prozentuale Verteilung bei der bevorstehenden Weltmeisterschaft Ende des Jahres, ja, glaube ich, um.
Ja, genau. Also ja, prozentual ist, glaube ich, immer schwierig zu sagen. Ich denke einfach, psychologisch ist es halt viel einfacher, auf den Titel quasi zu gewinnen wollen, ist halt viel einfacher, als ihn zu verteidigen. Das ist, denke ich, schon psychologisch auch ein Nachteil für denjenigen, der den Titel verteidigen muss. Natürlich wird er alles dran geben, in Form zu sein am Ende des Jahres und wird natürlich alles tun, um seinen Titel zu verteidigen. Ich denke, es hängt natürlich sehr davon ab, ob quasi Gukes schafft halt seine Form wieder zu finden. Und ich denke, wenn er seine Form wieder findet, dann kann eigentlich alles passieren. Aber momentan natürlich jetzt, er hat den World Cup gewonnen, muss man natürlich auch sagen. Und der World Cup ist wirklich ein sehr hartes Turnier. Und auch das Kandidatenturnier gewonnen. Also beide schwierigsten Turniere wahrscheinlich, die es gibt, gewonnen. Deswegen ist er natürlich eigentlich klarer Favorit. Also muss man halt schon an der Stelle sagen.
Udvi Donjak hat ja in einem Interview gesagt, dass er sozusagen, es gibt den Gukesh, wie wir ihn jetzt im Moment sehen, also der kein, für dieses Niveau kein überragender Spieler ist. Und dann gibt es den, nennt er immer den Monster Gukesh. Wenn es den Monster Gukesh, wenn der aufläuft, dann hat Udvi Donjak selber Sindarov eine 53 zu 47 Chance gegeben. Also auch der sieht das, wenn Gukesh in der absoluten Topform ist, als ein quasi ausgeglichenes Match an. Aber im Moment, zumindest noch, gibt es keine Anzeichen dafür, dass Gukesh irgendwie in Form sein könnte. Bald gibt es, glaube ich, das Grand Chess Tour. Ich weiß nicht, ob der Gukesh spielt. Eins der Turniere mit, habe ich gerade nicht im Kopf, ob er das Klassische oder das Schnellschach mitspielt. Vielleicht gibt es da Indizien. Aber man hofft ja immer so, so wie bei Ding die Rennen damals. Gibt es irgendwo einen Funken, wo man wieder die Genialität sieht? Und bisher ist das noch nicht der Fall.
Es
Aber man muss
scheint
auch
eine
dazu
Hürde zu
sagen,
sein. Ja, also muss man
so.
dazu sagen, bei Ding Lehren war es dann eigentlich auch relativ knapp, ne? Und da hat auch jeder gesagt.
Sprich, das für Ding die Rennen oder gegen GuCash? Also das ist nicht
das ist die Frage, das stimmt.
Ja, aber er hat ja auch bei der Schacholympiade, also GuCash, einmal Gold gewonnen mit, ich weiß nicht mehr genau, 8 aus 9 oder sowas an Brett 1, ne, gegen die besten Spieler der Welt. Also dieses Monster gibt es tatsächlich, aber ich denke auch, das scheint eine Bürde zu sein, irgendwie dieser WM-Titel. Ne? Und er kommt aus einer Position der Angreifbarkeit und Sindarov kommt aus einer Position der Stärke. Und rein psychologisch muss es so sein. Aber wie sagte Bobby Fischer immer, ich glaube nicht an Psychologie, ich glaube an gute Züge. Ne?
Ja, oder so einfach ist es halt nicht. Ne? Also,
ich denke eben auch nicht, dass es sein
muss. Das Schlimmste, was, glaube ich, Gukesh passieren könnte, ist, dass der ganze Spaß dann auch noch in Indien stattfindet. Ich glaube, dann geht die Schranke absolut runter. Also mit dem Druck dann nochmal, das ist dann, glaube ich, zu viel.
Ja. Hier, ich will das noch einblenden, was Rüdiger schreibt zu Biel. Biel ist wunderbar und man hat dann den ganz alten Fritz Sämisch eingeladen. Der lebt aber nicht mehr, oder?
Ich glaube nicht. Ich kann es nicht vorstellen.
Okay, also es muss eine vergangene Zeit betreffen, weil er so eine Legende war. Okay. Er hat dort auch noch Zeit verloren. Ach so, Sämisch war, glaube ich, der immer in seinen letzten Jahren immer sämtliche Partien einfach auf Zeit verloren hat, ne?
Ach so. Der hat nur bis 1975 gelebt. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Also,
okay.
Muss schon ein Weilchen her sein.
Ja, okay. Er hat ja auch ein paar Eröffnungen nach ihm benannt und so, aber ich glaube, denn man kennt ihn tatsächlich als einen, der in seinen letzten Jahren einfach immer alles verloren hat, weil er einfach nicht ziehen wollte. Die Schachwelt ist schon voll von Kuriositäten.
So, ja, hier gibt es auch schon 59. Edition, ne? Das ist schon sehr traditionsreich zu mir.
Ich erkenne mit Schrecken, dass wir schon die Stunde gerissen haben und Sebastian, wir kommen zum Call to Action. Wie sagt man da, zur Call-to-Action-Einheit oder wie auch immer. Das heißt, du kannst auch noch was loswerden, was die Zuschauer machen sollen, tun sollen, kaufen sollen, beachten sollen oder falls du noch irgendwie eine schachphilosophische Anmerkung hast oder sonst was loswerden möchtest, dann wäre jetzt Gelegenheit dazu.
Okay. Ja, also zum einen mal herzlichen Dank, dass ihr alle zugeschaut habt heute. Und ja, ihr könnt gerne bei mir vorbeischauen. Ich habe eine neue Webpage, bognerchess.com. Und ja, wenn ihr mehr von mir erfahren wollt, könnt ihr natürlich auch gerne bei meinem Twitch-Kanal vorbeischauen und einfach mal reinhören. Ich denke, das ist immer eine gute Gelegenheit, um was zu lernen. Und natürlich, ja, wenn ihr was beim Strategie braucht, noch schnell das Strategiebuch kaufen. Unbedingt. Sonst ist es bald weg.
Ja. Sehr gut. Ich darf verweisen auf die nächste Woche. Da haben wir den Schachfotografen schlechthin zu Gast, nämlich Steve Bonhage. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ja, wir haben, Johnny, du hast ein neues Mittelspiel-Freebie erstellt. Das kann man, es ist noch ein bisschen versteckt, aber zu finden auf chess-tigers.de/pages/freebie. Oder /Mittelspielregeln. Und da kann man Johnnys brandneue 10 Mittelspielregeln im Austausch für ein Newsletter-Abo erwerben. Mit tollen Tipps, wie zum Beispiel greife entlang der Bauernkette, also dahin an, wo die Bauernkette hinzeigt und so weiter. Also sehr, sehr interessant. Überschneidet sich sicherlich auch in einigen Teilen mit den Strategietipps von Sebastian. Und ja, was haben wir noch? Johnny, hilf mir.
Am kommenden Samstag diesmal, weil der Freitag ist 1. Mai, Tag der Arbeit, kommt die neue Zeitschrift Schach raus mit 32 Extra-Seiten ohne Aufpreis. Vielen Dank an unseren Anzeigenpartner und unsere Freunde aus Hamburg an Chessbase, die sozusagen diese 32 Extra-Seiten für die Leser kostenfrei möglich gemacht haben. Da sind also 68 Seiten zum Kandidatenturnier drin, mit Einschätzung von Dingen wie Renn, Peter, Heine, Nielsen, Alexander Vier, Michael Marin und vielen mehr. Genau, ich bin jetzt in 1,5 Wochen bei einem Bildungsurlaub. Da kann man sich zwar nicht mehr veranmelden, aber für alle, die an sowas mal Interesse haben, auch immer gerne auf uns zukommen. Und ja, was haben wir noch? Ich bin jetzt so noch geflasht von unserem VIP-Programm in Berlin. Da war so viel los. Steve hat tolle Fotos gemacht, Steve von Hage. Das wird nächste Woche spannend zu erfahren. Der lebt in einem Wohnmobil und reist durch die Welt, hat keinen festen Ort, wo er lebt, Projekte in Afrika und überall. Also ein unglaublich interessanter Typ. Genau, einfach auf chess-tigers.de geben. Bald kommt das neue Gehalt, Leute, da kann man wieder ein bisschen was ausgeben.
Das ist sehr schön, ja. Prima. Gut, dann vielen Dank, Sebastian, vielen Dank, Johnny. Und ja, ich drücke euch beiden und dir als Gast natürlich besonders, Sebastian, die Daumen für deine weitere Trainertätigkeit und überhaupt dein schachliches Leben und überhaupt dein Leben. Und ja, hier kommt noch ein Hinweis rein. Also 16.05. offene badische Amateurmeisterschaft in Wiesloch. Schöne Grüße von den Schachfreunden Neckarsteinach. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen restlichen Sonntag und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Danke. Tschüss.